Das ist ein Ort, der bis heute noch sehr stark durch Armut geprägt ist. Und ich glaube, diese Formen von Armut, Zukunftslosigkeit, wenig Bildung und menschlicher Verrohung, das ist etwas, was mich sehr begleitet hat in meiner Kindheit. Und das haben wir natürlich auch zu spüren bekommen, wenn du zum Beispiel als Kind die Straßen runtergehst und kommt ein Auto vorbei. Und naja, und das ist, und dann macht jemand einen Hitlergruß zu dir und fährt extra langsam, damit du es auch siehst. Und als Kind weißt du gar nicht, was es ist, insbesondere nicht, wenn deine Familie nicht in Deutschland aufgewachsen ist, weißt du nicht, was ein Hitlergruß ist. Aber du merkst natürlich die Energie und du weißt genau, was da los ist.
Herzlich willkommen und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Denise Stellmann und dies ist der KBBS-Podcast, weil jeder Mensch zählt, der Podcast der Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung. Für die Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung steht der Mensch im Fokus. Sie leistet Hilfestellung, schließt Versorgungslücken und schafft durch ihre Eigenprojekte gesellschaftliche Sensibilisierung und Aufklärung. Einen wunderschönen guten Morgen, Danti.
Hi.
Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Danke für die Einladung, Denise.
Ich war schon echt aufgeregt. Wir beide haben uns sehr, sehr lange nicht gesehen.
Das stimmt, aber wir sehen uns immer wieder und das ist, es ist immer schön.
Das stimmt.
Deswegen.
Ich bin wirklich sehr, sehr happy, denn das Thema, über das ich gerne mit dir sprechen möchte, ist ja nicht ganz, ganz leicht, finde ich.
Ja, das stimmt, aber ich glaube, je öfter man darüber spricht, desto einfacher wird es. Und ich glaube, je weniger man darüber spricht, desto schwieriger wird es im Leben. Und man nimmt diese Themen, die wir ja noch gar nicht gerade genannt haben.
Korrekt.
Genau. Ja, immer mit ins, also in den, nicht nur in den Alltag, auch ins Alter. Und ich habe ja auch Kinder und man nimmt es auch mit in die nächste Generation. Und ich glaube, je früher man anfängt, darüber zu reden, desto einfacher haben das alle.
Mhm. Wollen wir sagen, worum es geht?
Ja, fangen wir an.
Soll ich anfangen?
Ja.
Wir sprechen heute über das große Oberthema Diskriminierung. Mhm. Und der Grund, warum ich dich eingeladen habe, ist, weil ich mir tatsächlich für diesen Bereich kaum jemanden vorstellen könnte, der so breit gefächert darüber sprechen kann.
Oh, vielen Dank. Oder ich weiß nicht, ob es...
Ja, habe ich mich auch gerade gefragt.
Nein, ja, aber vielen Dank.
Du bist ja schon sehr informiert und ich glaube, dass es sehr, sehr viele Teilbereiche gibt, über die du sprechen könntest, was dafür sorgt, dass wir auch in den Perspektivwechsel gehen zu diesem Thema. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal und gucken, was da so kommt.
Ja, als du mich eingeladen hast, habe ich mich gefragt, was für Form von Diskriminierung du gerne mit mir besprechen möchtest. Weil es ist, glaube ich, immer schwierig, darüber zu sprechen, über ein großes Oberthema, weil... Also das Leben ist ja nicht wie so ein amerikanischer Film, ne? Und wo dann irgendwie in der Mitte des Films dieses Ereignis passiert und dann kommt irgendwie ein Wechsel und man verändert das Leben und dann ist am Ende des Films die Katharsis und alles ist gut. So ist es ja meistens nicht. Also so, und ich glaube, ich fange einfach mal am Anfang an, oder?
Unbedingt.
Ja, es ist
unbedingt.
Ich glaube, das ist am einfachsten.
Ja.
Also ich bin Dancing Wing, ich bin Theaterregisseur und Festivalleiter hier in Hamburg. Also ich habe das Festival Fluxoplasma, 96 Stunden Kunst, Diskurs und Diversität. Ich habe sozusagen Diversität und Rassismus und Diskriminierung zu meinem Job gemacht, auf künstlerische Art und Weise. Und das ist nicht einfach. Das ist nie einfach. Und das ist es bringt einen immer durch verschiedene Phasen, wo man irgendwie dafür brennt und dann am liebsten wieder wegrennen möchte.
Mhm. Ich kenne das, ja. Kommt mir bekannt vor.
Ja, ich glaube, du arbeitest ja auch zu ähnlichen Szenen. Also, wie das irgendwie entstanden ist, ich muss, glaube ich, immer vor meinem Leben beginnen, weil ich persönlich bin gar nicht geflohen, sondern meine Eltern sind geflohen. Und zwar sind meine Eltern vietnamesische Boat People. Und die sind auf Holzbooten übers Meer geflohen und sind dann in ein thailändisches Flüchtlingslager gekommen. Mhm. Und dann hat es in Deutschland in den Ende der 70er Jahre ein Programm für Kontingentflüchtlinge gegeben. Und da sind meine Eltern mit reingekommen und sind da nach Deutschland gekommen. Und das ist schwierig, wenn man einem Ort ist, wo keiner einen versteht. Das ist, glaube ich, der richtigere Begriff. Das ist, das bedeutet, wir waren in einem sehr katholischen Dorf und das bedeutete auch, ja, wie soll ich sagen, wenn du nicht christen-katholisch warst, insbesondere katholisch-protestantisch, das ging gar nicht. Das ist, dann war man nicht da. Mhm. Und wir waren in einem Haus von, ja, in diesem Asylbewerberheim, was später eine Sozialwohnung dann geworden ist, wo in einer Gegend mit für Westen sehr vielen, sehr starken Neonazi-Szene. Also in der Nähe ist Stolberg, das ist sehr bekannt in der Neonazi-Szene. Mhm. Und es gab dann immer, also ich weiß noch, also meine Kindheitserinnerungen waren immer so mit hupenden Autos, Leute, die vor dem Haus standen mit Ausländer raus. Und ja, manchmal fielen auch Steine. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, dass an unserer Hauswand manchmal Hundekot beschmiert war. Ich habe es witzigerweise erst 2015 verstanden, dass es ein Angriff gewesen ist. Weil das ist einfach so präsent in der Kindheit, dass da habe ich überhaupt gar nicht nachgedacht. Und auch ja, also es in der Nähe, wo ich aufgewachsen bin, ist der Ort Düren. Das ist dort auch, wo ich zur Schule gegangen bin. Das ist ein Ort, der bis heute noch sehr stark durch Armut geprägt ist. Und ich glaube, diese Formen von Armut, Zukunftslosigkeit, wenig Bildung und menschlicher Verrohung, das ist etwas, was mich sehr begleitet hat in meiner Kindheit. Und das haben wir natürlich auch zu spüren bekommen, wenn du zum Beispiel als Kind die Straßen runtergehst und kommt ein Auto vorbei und... Naja, und das ist, und dann macht jemand einen Hitlergruß zu dir und fährt extra langsam, damit du es auch siehst. Und als Kind weißt du gar nicht, was es ist, insbesondere nicht, wenn deine Familie nicht in Deutschland aufgewachsen ist, weißt du nicht, was ein Hitlergruß ist. Aber du merkst natürlich die Energie und du weißt genau, was da los ist. Also, das war mir sehr wichtig, dass ich dann irgendwann da weg wollte. Deswegen bin ich auch in die große Stadt. Ich bin eigentlich ein Großstadtmensch geworden, also die Erfahrung vom Dorf. Und auch, dass alle, also die, also es war eben blöd, was ich gesagt habe mit dem K-Begriff. Ich glaube, es gab natürlich Leute, die uns irgendwie unterstützt haben und so, aber trotzdem gibt es manchmal diese merkwürdige Banalität, dass irgendwie wollen alle helfen, aber trotzdem ist keiner da. Mhm. Und ja.
Würdest du sagen, dass es, also ich habe manchmal das Gefühl, dass Menschen, dass das so ein bisschen so eine Alibi-Hilfestellung ist, ne? Also dass Menschen sozusagen das auch nicht gut aushalten können, ja, ne? Dass sie merken, was um einen herum passiert, sie kriegen das schon mit, aber bitte nicht in aller Konsequenz, weil das würde ja bedeuten, dass ich auch bemerke, ich bin schon auch ohnmächtig vielleicht, ne? Das kann ich nicht ertragen, also rede ich mir auch ein, ich mache schon genug und ich habe auch genug gesehen und es ist ganz sicher auch nicht so schlimm, wie es vielleicht tatsächlich ist und was ihnen auch klar ist.
Ich glaube auch, dass es eine, ich nenne es mal, Verantwortungsopferverschiebung gibt. Mhm. Also es ist so, oft wird auch gesagt, wenn irgendwas ist, sag mir Bescheid und ich helfe dir, aber du musst mir sagen, was du machen sollst. Aber als Mensch, dem das passiert, weißt du es einfach nicht. Und deswegen kannst du nicht anrufen, also so, weil, um zu sagen, ich brauche das, das und das und das. Und insbesondere als Kind und als Jugendlicher, das weißt du nicht. Das weißt du erst, wenn du viel gelesen hast, viele Menschen getroffen hast, dich viel mit Leuten reflektiert hast. Das wissen viele Leute noch nicht mal, also wenn sie älter werden. Also so, auch ich weiß es nicht.
Ja.
Und es passiert mir immer wieder. Also so ist es nicht. Also weil jede Situation zwar ähnlich, also strukturiert ist, aber sie ist immer neu und immer neu wird sie erfahren. Und das ist und man kann den alten Ballast nicht losstellen. Das ist immer schwierig. Deswegen habe ich auch immer bis heute nicht das Gefühl, dass ich immer so keck bin, wenn irgendwas kommt, dass ich dann sage so, hey, komm, und so einen flotten Spruch habe, das habe ich nicht und so. Also ich bin immer letztendlich das Kind, was irgendwie an der Straße ist und jemand beschimpft einen wegen der Hautfarbe jemand beschimpft einen, weil die Eltern irgendwie nicht genug verdienen oder so. Und das war immer auch das andere auch, und vielleicht ist es auch sehr wichtig, also meine Eltern sind eigentlich gut gebildete Menschen, die Abschlüsse meiner Eltern wurden in Deutschland nicht anerkannt. Mhm. Deswegen ist meine Mutter bis heute Putzfrau und mein Vater hat dann in der Kohlefabrik gearbeitet. Und das war auch eine Erfahrung, also dieser, ich nenne es mal massive, also Sturz, also aufgrund der Flucht plötzlich nichts mehr zu haben und auch die Würde nicht mehr zu haben. Und dieses Gefühl, dass meine Eltern das Gefühl hatten, nicht mehr mit Würde ihren Kindern begegnen zu können, hat auch noch zusätzlich dazu geführt, dass meine Eltern hilflos waren bei diesen Ereignissen. Und uns auch nicht beschützen konnten. Konnten sie auch nicht, weil sie auch teilweise die Sprache nicht konnten, so richtig. Und deswegen waren wir Kinder sehr, also auf uns alleine gestellt. Und ja.
Dann die ganze Tick mehr ans Mikro heranrutschen. Ich habe Angst, dass man nicht jedes Wort versteht, was du sagst, weil ich die Worte sehr wichtig finde.
Okay, ich bin jetzt näher dran.
Sehr schön. Für mich ist es tatsächlich so, wenn ich dir so zuhöre und die Dinge, die du sagst, ich habe tatsächlich, ich meine, wir können es nicht von der Hand weisen, dass wir in einer Zeit leben, in der das alles schon wieder, also in meiner Wahrnehmung, nicht schon wieder, weil wir haben ein Problem mit Diskriminierung schon immer, aber es ist anders präsent geworden, finde ich, in den letzten Jahren. Ja. Und es gibt so eine Sache, die mir immer ganz schwer fällt zu verstehen, und das ist die Sache des Einfühlens. Mhm. Ich muss ja jetzt nicht irgendwie der krasseste Mensch dieser Welt sein, um zu begreifen oder um mich einen Tick da hineinzufühlen, dass Menschen, die ihr Land verlassen mussten, weil da schlicht ihr Leben in Gefahr ist, ja, und sie haben schlicht keine Wahl, ich muss gehen. Mhm. So, und dann komme ich in ein anderes Land und ich verstehe die Sprache nicht, es ist alles anders, ich bin weit, weit weg von zu Hause. Die ganze Kultur ist eine andere und ich fange im Prinzip, also meine gesamte Wertigkeit als Mensch wird mir erstmal genommen. Ne? Also wenn du sagst, dass das hier nicht anerkannt wurde damals in Deutschland bei deinen Eltern und ähnliches. Also das muss man sich ja, man muss sich das ja nur einmal andersrum vorstellen. Ja? Also du hast ja x Bereiche, die plötzlich keine Wertigkeit mehr haben. Hm. Du fängst irgendwo an und von außen wirst du gelabelt. So bist jetzt ein Mensch, irgendwie, keine Ahnung, dritter Klasse. Du kommst in dieses Land, du willst Hilfe und du musst jetzt alles einfach hinnehmen. Also da gibt es ja 1000 Bereiche, wo ich mich frage, ist es wirklich so schwierig für die Menschen, sich da einzufühlen? Es braucht gar nichts, um das zu begreifen. Und das heißt nicht, dass ich nicht... ich meine, ich habe 2 Augen, auf denen ich sehen kann. Das heißt, ich kann auch beide bitte benutzen. So. Hm. Aber diese Fähigkeit der Empathie, ich raff's nicht.
Ich weiß genau, was meinst du. Ich habe jahrelang darüber auch nachgedacht. Und ich glaube, was ich jetzt sage, das klingt vielleicht sehr enttäuschend. Ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich so enttäuschend finde, sondern ich glaube, es war irgendwann für mich, für meinem Leben eine Erkenntnis, dass ich glaube, dass wir als Menschen wirklich ein Problem haben, dass wir es noch nicht geschafft haben, zu verstehen, menschlich zu sein. Und was das in der Komplexität bedeutet. Es ist so, wir schaffen es nicht, in unserem Menschsein uns nahe zu begegnen. Und das nicht nur nach dem Feierabend, sondern als menschliche Kultur. Und das schaffen wir als, ich meine so, Gattung nicht.
Aber das gilt ja nicht für alle, das ist ja auch so eine Sache. Ne? Es gibt ja Menschen, die sind da dran, die haben, die gehen auch in die permanente Reflexion.
Genau, ne? Aber die gehen auch teilweise dran kaputt. Also das muss man ja auch dazu sagen. Hm?
Das ist etwas, was ich dich auch fragen würde. Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich muss ehrlicherweise zugeben, dass ich immer wieder, also wir beide arbeiten in Bereichen, die haben es in sich. Das ist einfach so, das kann man nicht anders sagen. Manchmal frage ich mich auch, ob ich eigentlich größenwahnsinnig bin. Mhm. Es ist
Bist
aber
du,
so,
aber es ist okay, im guten Sinne.
Es ist was dran, auf jeden Fall. Aber ich bemerke, also ich habe einfach so einen Durst nach Bewegung, ich kann mich gar nicht dagegen entscheiden. Mhm. Ne? Also ich könnte seit Jahren sagen, Kollegen, Kolleginnen zu mir, schreib doch mal wieder eine Komödie. Mhm. Und ich würde sehr gerne eine Komödie schreiben, aber ich habe das Gefühl, ich verschwende meine Zeit. Ja? Ich habe das Gefühl, es gibt viel zu viel zu tun. Ich kann doch jetzt wirklich keine Komödie schreiben.
Ich habe ein Stück darüber gemacht. Das hast du, glaube ich, auch gesehen, dass jemand mir gesagt hat, ich soll eine Komödie schreiben.
Ja.
Und es ist gar keine Komödie geworden zum Schluss.
Ja, ich erinnere mich tatsächlich auch an das Gespräch danach. Es ist so, ich habe wirklich das Gefühl, ich kann nicht. Es ist nicht möglich, liebe Leute. Und gleichzeitig merke ich aber auch, man braucht, glaube ich, eine gewisse Stärke auf irgendeiner Ebene, um sich mit diesen Bereichen oder mit diesen Themen überhaupt auseinandersetzen zu können. Ich würde fast gar nicht sagen, dass ich mich jetzt hier für so eine ganz, ganz starke Person halte. Aber irgendwas in mir muss ja einen Tick anders laufen und funktionieren, dass ich das alles trotzdem tue, obwohl mir klar ist, dass das nicht ohne sein wird. Und dass ich auch dann natürlich immer ein Stück weit mich fast in so ein Risiko begebe. Aber ich glaube, der Durst nach Bewegung ist größer. Mhm. Aber ich frage mich, also wie gehst du damit um? Wie ist es für dich? Ich meine, das sind schwere Themen, schwierige Themen.
Das ist auch eine große Frage, Denise. Also
ja, hallo?
Und es gibt kein Rezept, habe ich das Gefühl. Also ich, es gibt, ich glaube, was mir, also eine Sache, die ich mache, die auch gleichzeitig nicht so schön häufig ist, aber ich glaube, die mir trotzdem hilft, ist, also zum Beispiel habe ich gerade so eine Phase, wo es gerade nicht so gut läuft und alles Mögliche und ich auch über sehr viele Zweifel habe. Und ich bin jetzt hier zum Studio zu dir gegangen, zu Fuß und bin einfach, also das mache ich sehr gerne, dass ich teilweise einen halben Tag, einen ganzen Tag durch Hamburg laufe und versuche, mit mir selbst zu reden.
Ja, du, das ist auf jeden Fall ein guter Dialog, kann ich dir schon sagen.
Ja, es ist immer so das Merkwürdige. Manchmal habe ich das Gefühl, ich muss es verstecken, weil man hat immer so als Kind immer gesagt, so, du darfst nicht mit dir selbst reden
oder
alles Mögliche. Ja, genau. Aber es ist das Einzige, was mich am Leben hält.
Du kannst dir nicht vorstellen, was ich teilweise für Debatten in meiner Wohnung mit mir selber fühle. Ich habe einen Burnout danach.
Ja, total. Ne? Also ich auch. Und ich habe mir heute Morgen mir vorgestellt, wie ich irgendwie als alter Mann irgendwie auf der Straße mit mir selbst rede und alle Leute uns, also ich teilweise merke ich auch, dass ich auch nicht sehr gerecht zu mir bin und auch nicht wirklich selbstliebend und manchmal mich selbst beschimpfe. Das merke ich, ist bei mir so. Aber es ist... Ist halt so. Und ich glaube, das ist der Umgang, den ich mit mir selbst irgendwie gefunden habe. Mhm. Und ich glaube, woran ich arbeite und woran ich, glaube ich, immer besser werde, ist einfach auch mir das alles selbst zu verzeihen. Also so. Und ich glaube, dass, warum ich das benenne, ist die Begegnung mit sich selbst. Und das ist natürlich eine Sache, die wir natürlich hier, wir sind hier zwei KünstlerInnen, dass wir da einfach, das ist teilweise unser Kerngebiet, also so, und dass das es aber zum menschlichen Leben, glaube ich, braucht. Also so, um andere zu verstehen, muss ich, glaube ich, mich selbst verstehen. Und wenn ich mich selbst nicht verstehe, dann kann ich mich als menschliches Wesen kann ich niemandem, glaube ich, richtig begegnen, wenn ich nicht zulasse, mir selbst zu begegnen. Und das bedeutet jetzt auch, wir sind hier kein amerikanischer Film, dass ich irgendwie, dass ich irgendwann, keine Ahnung, mir selbst begegnet bin und irgendwie dieses Gefühl hatte, so, das bin ich, sondern ich merke das ja jetzt auch mit älter werden. Also ich bin eine völlig andere Person als mit Anfang 20. Also ich bin
genauso.
Ja, und das ist, und ich glaube, ich bin nie zu diesem Endprodukt ich gekommen, sondern es ist wirklich ein anstrengendes, wirklich jeden Tag sich selbst zu begegnen. Und das ist wirklich sehr viel Training und Aushalten und auch mit seinen eigenen dunklen Seiten. Und ich glaube, wenn man das, glaube ich, trainiert und übt jeden Tag, das ist also auch Empathie sich selbst gegenüber zu empfinden, dann können wir, glaube ich, beginnen. Dann kann man wirklich, und das machen, glaube ich, viele Leute zu wenig. Das ist, und ich glaube, das ist einer der großen Probleme.
Ja.
Ein schönes Ja.
Da ist natürlich was dran. Also ich finde, also Empathie, Also es ist ja so, viele Menschen, ich kenne auch sehr, sehr viele, und da ist auf jeden Fall auch was Wahres dran. Du hast vorhin über Bildung gesprochen.
Ja, Bildung reicht nicht.
Ja, und weißt du, das ist die Sache. Ich glaube nicht, es fehlt ausschließlich an Bildung, sondern es fehlt an Empathie. Mhm. Wenn ich es schaffe, mich einzufühlen, also wenn ich als Kind lerne, mich einzufühlen, das beginnt ja ab einem gewissen Alter, so 4, 5, da beginnt sozusagen, da kannst du mal anfangen, das auch schon mal wirklich, also wirklich explizit zu thematisieren. Ne? Mhm. Aber wenn ich mich einfühlen kann und wenn ich auch eine Art also suggeriert bekomme, dass ich wertvoll bin, ich bin wichtig mit allem, was ich bin, und meine Zweifel und Sorgen haben eine Daseinsberechtigung. Das ist zum Beispiel auch wirklich, da kriege ich wirklich Puls. Ja? Also wenn ich manchmal Eltern erlebe, und ich habe ja, weiß ja, schon auch sehr viel mit Kids zu tun, wenn ich da manchmal Eltern erlebe, die also das Kind spielt da und dann sagt die Mutter, wir gehen jetzt. Ne? Also auch ohne Ankündigung vorher, ohne das einzuleiten und so weiter. Und dieses Kind flippt total aus. Ja? Dann ist die Mutter völlig schockiert und findet das ganz furchtbar von dem Kind, dass dieses Kind jetzt so ein Drama macht. Und ich gucke mir das so an und denke, ja Moment, aber da ist doch jetzt gerade ein Kind und du hast entschieden, dass dieses Kind jetzt aufhören muss zu spielen. So. Und für das Kind ist das gerade eine Katastrophe, weil da gibt es nur diese Hier- und Jetzt-Situation. Also es gibt du hast keine einleitende Ankündigung gemacht. Das ist das eine. Und das andere ist, dieses Kind findet das ganz schlimm, dass es jetzt nicht weiterspielen darf. Und es bringt überhaupt nichts zu sagen, wir gehen doch morgen wieder. So, vielleicht wäre ja eine Idee zu sagen, okay, ich nehme das jetzt auch erstmal ernst. Ne? Und da unterscheiden sich Kinder und Erwachsene. Ich verabscheue dieses Abwerten von Kindern.
Ja. Ja,
also du tust das, weil ich das sage. Warum? Wieso eigentlich? Also was ist das? Also ich verstehe auch immer nicht, dieses Kinder brauchen Regeln, ja, aber warum brauchen sie die? Doch nicht für dich, sondern für sich. Ne? Also brauchen eine Form der Sicherheit, die müssen sich orientieren dürfen. Dafür sind Regeln da und nicht, damit es dir besser geht in deinem Leben. Ne? Also wie bin ich jetzt eigentlich hingekommen?
Ich weiß es nicht, aber ich möchte, glaube ich, darauf eingehen, weil ich bin ja selbst Familienvater und habe ja zwei Kinder und ich weiß ziemlich genau, was du meinst. Es ist, glaube ich, der Moment. Ich finde es total schwierig als Familienvater, sich von der Rolle des, also weil ich kann jetzt nicht als Mutter sprechen, weil ich einfach keine Frau bin und nicht Mutter bin, ich bin Vater, ich spreche jetzt einfach mal daraus.
Ne?
Deswegen kann ich auch nicht als Elternteil, also ich will das gar nicht so abstrahieren, es ist total bescheuert. Ich finde es immer wieder total schwierig, zu sich hineinzuversetzen, zu verstehen, dass die Rolle ich als Vater, die ich zum Beispiel als arbeitender Vater, der versucht, weil wir jetzt, man kann es mögen oder nicht, im Kapitalismus leben und irgendwie Zeit irgendwie wichtig ist und Geld verdienen wichtig ist und alles Mögliche, zu weiter zu verschieben und sich dem, also uns trotzdem dem Kind zu begegnen, also meinem Kind zu begegnen. Und ich weiß genau, was Stress bedeutet, auch als Vater. Und womit ich, glaube ich, nicht gut umgehe, weil es gab mal eine Zeit, das meinte ich letztens zu meiner Frau, also dass man gesagt hat, oh, die Eltern da drüben, die sind so und so. Mhm. Und jetzt ist man so Mitte 30 und man merkt, es sind nicht mehr Eltern, es sind Gleichaltrige. Mhm. Es sind die Menschen, mit denen du aufgewachsen bist. Mhm. Und plötzlich das zu verstehen, dass das, wir die gleichen Fehler nochmal machen, also sehr häufig, ist sehr unerträglich. Mhm. Es ist auch zu verstehen, dass, uns die Kindern, das ist ja eine Form von Gewalt auch, weißt du, so, also jetzt mal, ich denke mal so, wenn ich dich einfach bei dem, was du gerade tust, einfach wegzerrst, weißt du, und sagst, wir machen jetzt das andere, das ist ja kein Regeln, sondern ein Bestimmen über dein Leben und dein Fühlen und das ist furchtbar, aber es ist einfach so schwer, sich selbst zu sagen, ich darf das nicht machen, ich kann es machen, weil ich sozusagen die Gewalt ausüben kann und weil ich es, weil ich die Fähigkeit dazu habe.
Ja, jetzt weiß ich auch wieder, wie ich da hingekommen bin. Es sind zwei Sachen, die ich dazu sagen möchte. Zum einen ist es natürlich auch immer Also es geht natürlich auch immer um den Kontext. Das ist ja auch eine Sache, die man nicht ausklammern kann. Ne? Also in welcher Situation befinde ich mich hier gerade? Wie geht es mir eigentlich? Das ist ja auch alles Teil der Wahrheit, gehört total dazu. Fehler zu machen ist so normal. Aber es fällt mir schon auf, dass Eltern, und ich sage Eltern, weil ich ja dann, ich habe mit den Eltern dann zu tun in dem Moment, ne? Aber ich kenne auch ganz, 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 ganz viele tolle Eltern. Aber ich habe auch schon Eltern erlebt, die fand ich jetzt nicht so toll. Ne?
Ja.
Weil sie einfach, finde ich, Dinge völlig falsch interpretieren und sich sehr wichtig nehmen.
Ja.
Und ich finde es total seltsam, auch da wieder das Thema Empathie, dass Menschen vergessen, wie es ist, ein Kind zu sein. Und auch da beginnt dieses Einfühlen. Mir hat mal eine sehr kluge Frau gesagt, du darfst niemals vergessen, wie es war, jung zu sein. Dann wirst du nicht dieselben Fehler machen. Und da ist so viel Wahres dran. Und genau, es ging um das Thema Empathie, Kinder und so weiter. Da geht es ja schon recht früh los, dass man das so ein bisschen Kindern auch beibringt. Und das ist, was ich glaube. Ich glaube wirklich, dass an vielen Stellen Empathie fehlt. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass das mehr in den Fokus rutscht. Und dass es in den Schulen mehr aufgegriffen wird, dass man sich da mehr mit beschäftigt und so weiter. Weil ich glaube wirklich, dass die Fähigkeit des Einfühlens in die eigene Person und auch in andere Personen dafür sorgen kann, dass ich an eine Reflexion komme. So. Und dann überlege ich mir natürlich zweimal, möchte ich jetzt wirklich jemanden beschimpfen?
Ja.
Möchte ich das wirklich tun? Weil was ist, wenn mir das passiert? Oder Ähnliches? Ja? Natürlich, in einem gewissen Alter denkst du nicht in diese Richtung. Aber umso wichtiger ist es, dass im Außen Erwachsene sind, die dich anleiten auf eine liebevolle, gute Weise. Dass wir nicht in Walt Disney leben und das nicht alles schickilucky ist, ist mir schon auch klar.
Ja, okay, bei Walt Disney ist auch sehr gewaltvoll.
Ja, muss man auch dazu sagen. Aber du weißt, was ich meine. Ich glaube schon, dass es Teilbereiche gibt, wo es durchaus möglich ist, zu optimieren, deutlich, deutlich, deutlich zu optimieren.
Ja. Ich glaube, das sind so viele Dinge, die du gerade angesprochen hast.
Ich habe mich auch total verzettelt. Ich weiß
Problem.
Auch schon wieder gar nicht, wo ich hin wollte.
Nein, das so aber Sache. Das ist total schön. Wir wollen ja freisprechen. Ich habe den Eindruck, dass es gibt ein kulturelles Problem, was wir haben. Und zwar, ich nenne es mal menschlich-kulturelles Problem, weil das gibt es überall, ist, dass wir das Bild von uns gerne am Ende unseres Lebens haben wollen, was aber nicht passieren wird, dass wir ein gutes Leben geführt haben und dass wir so wenig wie Menschen wie möglich verletzt haben. Und manche Leute würden sagen, ich habe ja niemanden verletzt. Dass wir, und ich glaube, dieses Bild macht uns blind für die Beleidigung und Gewalt, die wir teilweise selbst ausüben. Also ich glaube, jeder kennt das in Beziehungen, in Ehen oder in Familien oder also in Freundschaften, dass egal wie sehr man auch reflektiert ist, passiert das. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Also ich glaube, was ich für mich verstanden habe, ist nur für mich, ist, ich weiß nicht, ob es die ZuhörerInnen für sich so auch sehen, ist, dass ein Grundproblem ist, dass wir total fehlerbehaftet sind.
Kannst du das ausführen oder konkretisieren?
Ich glaube, dass wir, das Schöne und Unerträgliche am Menschlichsein ist, dass wir nicht immer rational sind. Natürlich haben wir Emotionen, also wir haben viel über Bewegung gesprochen, Emotionen ausbrechen, auch bewegen, hinausbewegen. Wir sind mehr als nur eine Sache. Und das ist sehr fehlerbehaftet. Wenn wir nur, also wir sind nicht 0 und 1, das uns von Entscheidungen zwischen Ja und Nein zu entscheiden. Wir sind sehr viel Grauzone.
Total, ja.
Und innerhalb dieser Grauzone entsteht sehr viel, ich nenne es mal, Spektrum des Unerträglichen, im Schönen als auch im Negativen.
Würdest du sagen, du bist ein lösungsorientierter Mensch?
Ich versuche es zu sein. Ich bin aber auch ein ganz großer Redner, Redender und versuche manchmal auch Lösungen zu verschieben, indem ich einfach jetzt zu viel rede.
Findest du, man kann zu viel reden? Ich liebe das. Also ich höre ich mag sehr, sehr gerne zuhören, wenn jemand redet.
Ja, ebenfalls.
Es sei denn, ich verstehe es nicht, dann muss ich mir Notizen machen, damit ich das nicht vergesse.
Es kommt drauf an. Ich höre gerne, wenn Menschen sprechen, wenn sie überlegt sprechen. Mhm. Also bei ganz vielen, und ich glaube, du bist da sehr ähnlich, ich habe dich auch mal so gesehen. Also es ist so, dass wenn Leute aber nur über sich selbst reden und einfach überhaupt gar nicht in Kontakt mit anderen Leuten gehen oder nur einfach nur zeigen wollen, was sie können und was sie machen, da schalte ich ab und gehe auch aus dem Raum. Mhm. Also ich weiß, und da merke ich, dass es nicht sehr nett ist oder so, aber es ist auch nicht nett, meine Zeit einfach so zu klauen, wenn jemand die ganze eine Stunde nur über sich selbst redet.
Ich würde nicht aus dem Raum gehen. Ich finde das immer sehr, sehr spannend.
Ja,
ich versuche rauszufinden, was dahinter steckt. Also ich gehe mir aber dann tierisch selber auf die Eier, um ehrlich zu sein.
Ja,
kann ich auch einfach mal gehen. Also es nervt mich auch wirklich selber manchmal, dass ich ich bin einfach immer und ständig inspiriert. So. Mhm. Und wenn da jemand dann sehr, es kommt natürlich auch wirklich sehr darauf an, ne? Aber ich würde wahrscheinlich versuchen rausfinden zu wollen, woanders jetzt liegt. Und zuhören. Es sei denn, ich habe einen richtig schlechten Tag und befinde mich doll an der Oberfläche, dann würde ich wahrscheinlich mich sehr leidenschaftlich darüber echauffieren, aber...
Ja, okay, ich gehe auch nicht jedes Mal raus. Also ich glaube, das ist auch so, dass, wie du es gesagt hast, habe ich einfach einen schlechten Tag und ich kann einfach nicht. Also ich, weil egal was ist, da muss ich auch dazu, da bin ich auch teilweise wirklich empathielos. Es ist so, gerade an schlechten Tagen, es ist halt einfach, die ganze Zeit von sich selbst redet, und das sind sehr häufig, nicht immer, aber es gibt sehr häufig viele Männer in Führungspositionen, die das machen, und wir arbeiten ein Theater und wir wissen, das ist ein sehr hierarchisches Ding. Und es gibt sehr viele Menschen, die sehr über sich selbst reden. Das geht nicht. Muss ich ehrlich sagen, gehe ich lieber raus und gehe spazieren mit mir selbst. Ich lese ein gutes Buch oder so. Es ist irgendwo, wo ich in Kontakt mit irgendwas komme. So, das ist, oder irgendwie.
Würdest du sagen, dass Diskriminierung Gewalt ist?
Ja.
Also ohne Wertung von meiner Seite, ist nur eine Frage. Ist Diskriminierung Gewalt für dich?
Diskriminierung ist, finde ich, immer Gewalt. Dann ist die Frage aber auch, für mich auch, gibt es jemals eine gewaltlose Beziehung? Und das ist, finde ich...
Beziehungen in
egal welcher Form.
Völlig egal welche.
Also so in Arbeitsbeziehungen, in Liebesbeziehungen, Freundschaftsbeziehungen, Familienbeziehungen und so. Also frage ich mich sehr häufig, ob es die gewaltlos gibt. Das bedeutet noch nicht, dass es Diskriminierung ist. Ich glaube, dass Diskriminierung einfach ein anderes Maß an Gewalt ist. Und ich nenne es mal in normalen Beziehungen, zwischenmenschlichen Beziehungen, die Gewalt, da gibt es die Chance zur zwischenmenschlichen Lösung. Bei Diskriminierung, glaube ich, gibt es die nicht.
Mhm. Du bist Regisseur, Theaterregisseur unter anderem. Wie erlebst du dieses Thema in der Theaterszene und in der Theaterwelt? Erlebst du da Diskriminierung? Und wenn ja, wie?
Okay, das ist, glaube ich, ein Thema, wo ich mich erstmal strecken muss. Also ich glaube, das sind total verschiedene Ebenen. Es gibt einmal die strukturelle Ebene. Wir können ja einfach sagen, wir haben zusammen auch miteinander auch angefangen. Am Anfang meiner Karriere warst du dabei. Also so uns und
Halleluja, ich bin wirklich sehr alt, Dante. Ich bin alt einfach.
Wir sind gleich alt,
100.000
by the way.
Jahre her.
Ich weiß, wir sind aber im gleichen Jahr geboren. By the way, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich.
Dankeschön. Ich weiß echt nicht, wann du Geburtstag hast, Dante.
Ich weiß nicht, ich glaube, du hast den 13. Oktober Geburtstag, kann das sein?
Okay, das ist ein bisschen gruselig. Ja.
Ja, und weißt du, warum ich es merken konnte?
Nee. Hast du auch Geburtstag?
Nein, weil ich am 13. Dezember Geburtstag habe.
Oh Gott, das muss ich mir sofort
Ich habe es mir damals gemerkt, als wir uns getroffen haben, dass du genau 2 Monate vor mir Geburtstag hast. Und deswegen konnte ich es mir merken.
Wahnsinn, das ist eine meiner größten Schwächen. Ich kann mir einfach keine Geburtstage melden. Und soll ich das sagen? Es ist auch für mich viel zu anstrengend, mir die alle aufzuschreiben.
Ja.
Ich muss die ja jedes Jahr umtragen.
Genau,
in den neuen Timer. Und ich in meinem Handy, ich bin ein einfach oldschool, da schreibe ich keine Daten rein.
Ich bin so dankbar für Facebook, dass Leute so das haben, dass ich eine Erinnerung bekomme.
Ich liebe es auch. Ich wäre an vielen Stellen sehr, sehr aufgeschrieben.
Ich weiß, und ich muss auch dazu, aber es ist total okay. Mir ist Geburtstag sowas von unwichtig.
Aber mir nicht. Ich liebe meinen Geburtstag.
Ich weiß. Deswegen so. Also mir ist es aber sehr unwichtig und deswegen ist es total okay.
Es ist sehr vielen Leuten tatsächlich der eigene Geburtstag sehr egal, aber ich zelebriere das.
Ja.
Schon 6 Monate vorher.
Okay. Ja, nee, das ist mir zu anstrengend.
Okay, wo waren wir? Wir haben zusammen tatsächlich angefangen, ja?
Im Theater. Also das, ich glaube, wo es angefangen hat, ist, was ich total spät erst bemerkt habe und verstanden habe, ist, also ich glaube, ich war der erste deutsch-vietnamesische Regisseur in Deutschland. Und das erstmal zu verstehen, also so, und das hat das ist, ist was Merkwürdiges, weil ich dann jetzt so nach, ich weiß nicht, wie lange arbeiten wir jetzt? Irgendwie, es ist mehr als zehn Jahre.
Was haben wir denn jetzt?
Fast genau 10 Jahre, glaube ich, ist das gewesen.
Ich glaube, ich habe nächstes Jahr 10-jähriges Bühnenjubiläum, also muss es 2011 gewesen sein.
Ja, also okay, nicht ganz 10 Jahre. Das bedeutet, was ich so faszinierend fand, ist, da komme ich auch mit auf meine Kindheit und dann komme ich auch auf die Theaterwelt, weil das hat damit zu tun. Meine Eltern sind nicht im Westen aufgewachsen, auch nicht in Ostdeutschland. Das bedeutet, letztendlich hatte sehr wenig kulturelles Wissen, was hier Europa irgendwie betrifft, durch meine Kindheit. Wenn man aber den Großteil der Menschen, die im Theaterbereich, im Kunstbereich arbeiten, sind es meistens Leute, ich nenne es mal, in Amerika würde man sagen White Middle Class, die schon ein gewisses, ich nenne es mal, soziales und Bildungskapital haben von ihrer Familie. Ihre Eltern hatten irgendwas mit Bildung zu tun gehabt und waren auch schon in diesem Bereich mit drin. Und dieses gesamte Netzwerk, das dadurch entstanden ist und auch dieses, ich nenne es Bildung, dieser ganze, also in der Soziologie sagt man ja Habitus, das hatte ich nicht. Ich kann mich an mein, es ist, glaube ich, 2011 war das, glaube ich, so recht genau, da hatte ich, wenn ich ins damalige Museum für Völkerkunde, da hatte dann die Patriotische Gesellschaft, hatte ich einen Termin und es ging darum, irgendwie ein Stück zu machen. Und ich kann mich noch erinnern, dass der Herr vor mir saß und gesagt, ich wurde als Regisseur eingeführt und dann hat der Herr gesagt so, ich weiß nicht, ob Sie das können. Ich sage Ihnen, ich war Deutschlehrer, ich habe ein paar Sätze und bitte sagen Sie mir, aus welchem Buch das ist und wer das geschrieben hat. Mhm. Und er hat Goethe und Schiller zitiert und ich konnte, also keine Ahnung, ich habe nicht wie ein Deutschlehrer jedes Jahr Faust gelesen. Mhm. Er hat Faust, einen Satz aus Faust genommen und gefragt, welches Buch, wer hat geschrieben, welche Zeile.
Oh mein Gott.
Konnte ich nicht beantworten. Und dann das nächste war, dann das hat er noch etwas, das war aus Schiller, die Glocke, das weiß ich noch. Und der hat das gesagt und ich konnte es auch nicht beantworten. Und hat er jetzt gesagt, dieser Herr kennt die deutsche Kultur nicht, er ist kein Regisseur.
Das war
2011.
Wahnsinn.
Ja.
Wahnsinn.
Und das war so die Geschichte, warum ich da gar keinen Auftrag bekommen habe. Aber auch für mich damals zu verstehen, dass mir der ein gewisses Bildungsbürgerhabitus fehlt und den man mir nicht ansieht. Ich habe deswegen auch, damals haben wir angefangen mit Schaufenstheater, das war genau diese Idee, dem halt auch mit dem Wissen, es gibt entweder zwei Wege. Entweder mache ich es selbst dann und versuche mich selbst hochzuarbeiten mit meinen eigenen Sachen fern der Institution, oder ich gehe den institutionellen Gang von innen heraus. Letztendlich war es nicht so idealtypisch. Ich musste beides irgendwie machen. Also so, denn ich brauchte die Institution Credits für meine Biografie, um Gelder zu bekommen für meine eigenen Dinge. Dann war es dann auch so, dass 2000, um die Anfang der 2010er, war das Thema, ich nenne es mal Migration, Diversität und Diskriminierung, ein totales Randthema. es hat eigentlich niemanden interessiert. Und das Interessante war auch, in Theaterstücken, wenn es das war, wurden nur die TäterInnen benannt. Mhm. Also was mich sehr beeinflusst hat, war der NSU, als es im Fernsehen war und als er aufgeflogen ist. Dass wirklich, wir haben über den NSU so viel geredet, aber niemand hat von den Opfern gesprochen.
Ja. Das ist sehr, sehr häufig so.
Ja. Und ich habe gedacht, das kann nicht sein, weil wir sprechen über die Menschen, die Gewalt ausgeübt haben.
Sehr täterorientiert.
Es ist sehr, sehr täterorientiert. Es ist sehr. Und da steckt auch in der Kunstszene einfach die Faszination für die Täterin und den Täter. Also es war ja auch dann, wenn es so dann auch eine Täterin, also es, auch die Faszination. Und dann habe ich ein Gespräch mit einem Regisseur damals, der sich gesagt hat, wie wenn eine Frau sowas macht, was für eine Sexualität hat sie, darüber möchte ich arbeiten und so. Und das hat mich einfach überhaupt nicht interessiert. Das hat mich auch, mich hat interessiert, was das mit den Familien gemacht hat, was es mit den Menschen gemacht hat. Weil die Menschen müssen mit dem Schmerz weiterleben. Wir als Gesellschaft, wir können einfach das nächste Fernsehprogramm einschalten und einfach so tun, als wäre es nicht passiert. Aber diese Wunden, die bleiben bei den Familien. Und vielleicht ist das auch das Empathielose an dieser ganzen Geschichte, dass wir...
Entschuldigung. Kein Problem. Ich musste einmal niesen.
Und vielleicht ist das auch genau das Empathielose an dieser ganzen Geschichte, weil wir als Gesellschaft nicht verstanden haben, dass das, was da passiert ist, und das ist nur eines, leider Gottes eines der Dinge, die passiert sind, nicht nur eine Wunde der Familien, sondern auch eine Wunde für uns alle. Eine Wunde für die Gesellschaft von uns. Und eine Wunde für die... Jedes Mal, wenn Rassismus, rechter Terror geschieht, nicht nur rechter Terror, auch islamistischer Terror und andere Formen von Terror, eine Wunde auch in die europäische Idee von Freiheit, Gerechtigkeit, Menschlichkeit. Und das ist vielleicht auch etwas, was ich, deswegen bin ich immer verbunden dann doch mit der Geschichte, warum ich hier bin, ist, meine Eltern sind geflohen für diese Ideale. Und ich sehe es in meiner Verantwortung, das dafür auch zu leben, weil ich nicht nur Verantwortung gegenüber meinen Eltern, sondern auch mir selbst gegenüber, und weil ich sie auch toll finde. Ich finde ja idealtypisch als große Idee Europa ziemlich geil. Es ist so die Umsetzung manchmal, würde ich sagen. So, das ist da hakt es an sehr vielen Stellen. Aber ich für Gerechtigkeit, für gemeinsames Zusammenleben, für Liebe zu kämpfen. Das ist was Schönes. Und ja.
Was würdest du Menschen raten, wenn sie ein direkter Zeuge oder eine direkte Zeugin sind von irgendeiner Form von Diskriminierung? Was würdest du sagen, braucht es gesellschaftlich?
Also ich glaube, was es braucht, ist, dass man in diese Sachen nicht alleine reingeht. Und da kommen wir schon zu einem ganz großen Problem. Meistens steht man da alleine. Wenn man zum Beispiel in der Bahn sitzt und da passiert, also werden Leute beschimpft zum Beispiel. Also wenn man kein 2-Meter-Hühne ist vielleicht, dann sollte man mit einer weiteren Person, Blickkontakt zu einer anderen Person sagen, wir gehen jetzt dahin. Oder mit FreundInnen das machen. Und ansonsten gewinnt man sich sehr schnell in eigene Gefahr. Und das ist halt einfach auch so. Das muss man erstmal lernen. Das muss man erstmal lernen, Kontakt mit anderen Menschen zu. Weil letztendlich ist, wenn sowas passiert, gedanklich denkt das, ich nenne es mal 80% des ganzen Abteils, dass es nicht in Ordnung ist. Aufstehen tut aber trotzdem keiner. Aber sobald man den Anfang macht, und das ist leider das Traurige, man muss es schon selbst machen. Und vielleicht auch das Schöne an dieser ganzen Geschichte. Es gibt ja diesen Spruch, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und ich glaube, ein bisschen ist es das Ding, es ist leider Gottes so und vielleicht auch das Schöne daran so, dass man es selber machen muss. Aber wenn man das macht, dann passiert es sehr häufig, dass man nicht alleine ist. Aber man muss schon damit beginnen. Mhm. Und jetzt, wenn wir über Beginnen sprechen, also wenn wir über Theaterstücke sprechen, ich wusste nicht, dass ich der erste deutsch-vietnamesische Autor und Autor war ich nicht, aber Regisseur war. Es gab nicht wirklich Stücke für mich, die mich interessiert haben, weil ich bin einfach hier nicht aufgewachsen. Ich bin im Europa des Ende des nachkalten Kriegs aufgewachsen. Alles, was da davor war, ist nicht meine Geschichte. Mhm. Mhm. Also diese Stücke mussten neu geschrieben werden. Also es bedeutete letztendlich, dass für mich klar war, dass ich nicht nur Theaterregisseur werden durfte, ich musste auch schreiben. Das war eine Erkenntnis, also sich die Realität, in der man lebt, sich selbst verarbeiten zu müssen, weil es keinen Kontakt gab mit anderen. Das war eine harte Zeit, also und auch mit sehr viel Unsicherheit verbunden und auch mit sehr vielen Selbstzweifeln. Aber auch zu verstehen, dass auch zum Beispiel Deutschland, das wiedervereinigte Deutschland, noch nicht verstanden hat, dass wir so viel mehr sind als, ich meine jetzt mal, weiß gelesene Menschen. Und dass wir gemeinsam Kultur erschaffen können im 21. Jahrhundert. Das beginnt erst jetzt. Also jetzt so in der, jetzt mit den 20ern des 21. Jahrhunderts, glaube ich, würde ich sagen, fängt es so langsam an, dass es mehr Leute begreifen. Und es ist einerseits schön, irgendwie in diesem Prozess mitgemacht zu haben. Das stimmt. Aber es war auch nicht einfach. Das war Menschen zu überzeugen, dass das eigene Leben und das eigene Leben von anderen Mitmenschen, die ähnliche Geschichten haben, dass es wert ist, sie zu erzählen, dass sie nicht vergessen werden.
Das ist der perfekte Satz fürs Ende. Wir sind aber noch nicht am Ende, es kommt noch was. Du bist halt Regisseur, ne? Du weißt auch, wie es geht mit dem roten Faden. Ich muss mal ganz kurz ein Sprungwasser trinken. Ich hätte ehrlicherweise sehr viel Lust, mit dir noch 3 Stunden weiterzureden. Und ich werde
das tatsächlich. Kriegen wir nochmal hin.
Ich werde wahrscheinlich auch dich nochmal einladen, denn es gibt noch so 2, 3 Bereiche, über die ich gerne mit dir sprechen wollen würde. Dieser Podcast hat ein Ritual.
Okay.
Und zwar würde ich gerne eine Off-Topic-Frage stellen. Und du darfst auch eine Off-Topic-Frage an mich stellen, wenn du das möchtest. Ansonsten stell nur ich eine.
Okay.
Ja. Bist du bereit? Nicht so viel denken, wenn ich sie dir stelle.
Okay.
Würdest du deine schönste Erinnerung hergeben, um deine schlimmste loszuwerden?
Niemals. Warum sage ich das? Ich glaube, früher ja. Ich habe in meinem Leben, ich habe es ja alles jetzt gerade beschrieben, wie ungefähr mein Leben ausgesehen hat, und jetzt führe ich so ein Festival, und je weiter ich meinen Weg gegangen bin, war mir relativ klar, dass ich bestimmte Dinge angeleitet habe und auch Leitungsfunktionen nehmen musste. Und das ist ja ähnlich wie bei dir auch so. Das ist verstanden, dass ich durch bestimmte schmerzhafte Dinge gehen musste, um das Leben, was ich jetzt habe, führen zu können. Ich bin nicht sehr froh, dass ich das gemacht habe. Und ich glaube, hätte ich die Wahl, würde ich sagen, so auch damals die Wahl gehabt, dann würde ich sagen, nein, das hätte ich auch anders gelernt. Aber ich glaube, ich muss akzeptieren, dass mein Leben so ist, wie es ist. Und das, was war, ist, das, was gewesen ist, gewesen ist. Ich kann das, leider Gottes hat es mich geformt, und ich wünschte bis heute noch, das wäre teilweise anders. Es nährt aber im Moment, aber weil es so gewesen ist, weil es ist und es möchte, habe ich es für mich angenommen und gesagt, dann muss ich das in was Gutes verwandeln.
Also es ist nicht wie, das ist tatsächlich etwas, wo ich immer drüber stolpere. Wenn Menschen sagen, du wärst ja nicht der oder die, die du bist oder der du bist, wären dir diese Dinge nicht passiert, was auch immer.
Ja, das ist Blödsinn.
Ich finde das fatal, so etwas zu sagen, besonders dann, wenn es um Kinder geht. Ne? Weil das impliziert ja...
Rechtfertigung.
Genau, so impliziert, das ist nicht so schlimm. Ne? Und ist ja eigentlich auch fast richtig, da ist ja was Richtiges drin, weil dann du bist ja jetzt der Mensch, der du bist, aufgrund bestimmter Erfahrungen.
Ja.
Ich glaube, ein Haufen Scheiße bleibt ein Haufen Scheiße und nur weil man aus einem Haufen Scheiße was Schönes gebaut hat, bleibt der Haufen Scheiße.
Auf jeden Fall. Und ich glaube aber auch, man muss...
Ich weiß wirklich nicht, ob wir das drin lassen können.
Keine Ahnung, man muss den Haufen Scheiße auch sehen. Und man muss die Konsequenzen aus dem Haufen Scheiße haben. Also es machen uns da. Und ich glaube, das ist das, das Ding ist, das Grundproblem ist einfach, und deswegen kann ich nicht, ich kann nicht sagen, dass ich dankbar für die auf. Das bin ich überhaupt nicht. Aber das bedeutet nicht, dass ich da nicht hinschauen soll. Das ist, und ich, ansonsten ziehe ich mal, die Erfahrungen, die man erlebt hat, die schreien nach gesehen, dass man sie sieht und anerkennt. Und auch die Schlechten müssen Seelsorge empfinden. Also sowas ist, muss sich um die kümmern. Es ist, und wenn ich sie austausche, sagen wir so, dann habe ich mich nicht um mich selbst gekümmert. Und ich glaube, wäre für mich das Wichtige. Es geht darum, hinzusehen. Und nicht, nee, also man kann auch manchmal wegsehen, das ist, das Leben ist manchmal auch schon anstrengend genug. Aber das ist, ist ja einfach man kann die zu verstehen, dass man die Dinge nicht mehr wegnehmen kann. Mhm. Und das ist etwas sehr Unerträgliches. Und das, damit muss man umgehen.
Ja. Also wenn man wenn einem eine gewisse Sache im Leben begegnet ist, in welcher Form auch immer, dann kann man das natürlich nicht ausradieren, aber man kann zumindest dafür sorgen, dass ein anderer Teil mitwächst.
Genau.
Und dass sich da sozusagen dann vielleicht das ein oder andere aufhebt. Das heißt nicht, dass Dinge ausradiert sind, aber das muss es auch nicht.
Ja, und ich glaube auch dieses, menschliche Wesen, was du in diesem Moment gewesen bist, braucht die Liebe, die musst du dieser Person geben. Und wenn du es nicht machst, also diese Person in dieser Erfahrung, die wird danach schreien, dass du ihr begegnest, weil sie will gesehen werden.
Und ja, und es gibt sehr, sehr viel zu sehen. Sowohl in einem selbst als auch da draußen. Umso glücklicher bin ich, dass es jetzt diesen Podcast gibt. Und ich bin sehr, sehr dankbar und glücklich, Teil dieser großartigen Stiftung sein zu dürfen. Es ist ein sehr gutes Gefühl, aktiv werden zu können in verschiedenen Teilbereichen. Die Kunst ist die eine Säule in meinem Leben und die Stiftung die andere. Und die Schnittstellen sind ein Ganzes. Darüber bin ich sehr, sehr, sehr glücklich. Und ich freue mich auf alles, was da noch kommt, auf alle Gäste, die in Zukunft hier sein werden. Und ganz besonders freue ich mich, dass du heute da warst, Dante.
Vielen Dank für die Einladung, Denise.
Vielen, vielen Dank für deine Offenheit und deine Ehrlichkeit. Und ich glaube, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen einen großen Mehrwert haben, wenn sie diese Folge gehört. In diesem Sinne, bleib gesund und bis bald.
Du auch.
Dankeschön.